Herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Das Thema für diese Woche lautet Gesetz und Gnade. Lieber Zuhörer, ich wünsche dir gottesreichen Segen.
Ich begrüße alle, die uns heute zuschauen und auch alle, die zuhören, bei einem weiteren Thema über die Sabbatschule. Wir sind hier zusammen und studieren miteinander das fünfte Buch Mose. Es ist das siebte Thema. Es geht ums Gesetz und um die Gnade. Hier in meiner Runde darf ich vorstellen, die Mirjam Kerzendorfer, Heinz Scheidinger, Carmen Mitterberger, Martin Pröbsle. Ich bin Thomas Eisner und wir wollen auch miteinander beten, dass Gott uns leitet beim Studium seines Wortes. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, dass du uns jetzt führst, wenn wir dein Wort öffnen. Hilf uns, dass wir es verstehen und dass wir es anwenden können, dass wir auch klar erkennen, Herr, was dein Wille ist. Und gib uns auch den Mut, den wir brauchen, um deinem Willen zu folgen. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Ja, wir studieren also heute Gesetz und Gnade. Ich habe eine Frage in die Runde. Wo begegnen euch denn überall Gesetze und Regeln und Normen und Vorschriften und so weiter?
Also das, was mir gerade so präsent ist, sind die Verkehrsordnungen. Mhm. Also diese roten Männchen begegnen mir überall.
Die roten Männchen. Diese. Die stoppen einen dann immer, ne, dass es nicht weitergeht.
Ja, Carmen ist immer schnell unterwegs. Aber Gesetze praktisch überall. Ich meine, natürlich ist jetzt in aller Munde, was die verschiedenen Corona-Regeln sind. Und man fragt dann auch aktiv nach, was ist gerade aktuell, was für Maßnahmen. Und wir in der Schule müssen uns dann gewisse Dinge halten, ob man will oder nicht.
Genau. Da ändert sich das manchmal auch sehr schnell. Mhm. Ja. Okay. Wo findet ihr noch Beispiele?
Also dadurch, dass wir jetzt gerade in einem großen Gebäude sitzen, denke ich jetzt an Baugesetze, Bauvorschriften, die es gibt, die die Grundlage sind dafür, dass ein Gebäude auch gebaut werden kann, dass es sozusagen auch betrieben werden kann. Ja, jetzt so exemplarisch.
Okay.
Da kann man praktisch das Bürgergesetzbuch hoch und runter fahren, ne? Mietgesetz und was noch alles gibt.
Ja, also der Alltag ist gefüllt, wirklich gefüllt mit jede Menge Normen und Vorschriften und Regeln. Manche stehen ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit solchen Einschränkungen. Was könnten denn Nachteile sein? Oder sind sie immer was Gutes?
Nicht immer glaubt man, glaube ich, dass man es auf einen selber anwenden muss. Also Sachen werden ja allgemein formuliert und manchmal schätzt man seine Situation anders ein und möchte dann gerne anders handeln.
Okay.
Ja, das Problem der Überregulierung. Ich tötet die Kreativität und so weiter. Und das sind natürlich die Dinge, mit denen man dann zu kämpfen hat, wenn es gar zu viel wird mit den Gesetzen und Vorschriften. Also die Bibel kommt da deutlich mit weniger aus als wir. Heute nicht. Wir haben viel, 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 viel von diesem Zeug. Die Bibel kommt mit wenigen Prinzipien aus, die halt dann angewendet werden sollen. Aber dafür lässt sie praktisch der Kreativität mehr Raum.
Mhm. Ja. Manchmal ist es auch so, dass Gesetze gegeben werden, auch aufgrund bestimmter Situationen. Und dann ändert sich eine Situation, ein Gesetz ist immer noch da und dann befolgt man einfach nur das Gesetz. Ich erinnere mich als Beispiel, dass ich mal nachts, kurz vor Mitternacht, aus einer Bibliothek mit dem Fahrrad rausgefahren bin. Dann gab es so eine Kreuzung, wo an jeder Stelle gestoppt werden musste. Und ich kam dahin und habe natürlich gesehen, auf einem Universitätscampus kein Mensch unterwegs. Ich fahre über diese Kreuzung drüber. Ja, und habe nicht beachtet, dass 20 Meter weiter ein Campus-Safety-Auto stand, das dann sofort mit Blaulicht umgedreht hat, mir hinterher ist, mich angehalten hat und gefragt hat, hey, was haben Sie gerade gemacht? Ich bin Fahrrad gefahren nach Hause, ja, und dann hatte ich fast eine Anzeige dran, weil ich nicht beim Stoppschild angehalten habe. Da denke ich mir, okay, für diese Situation ist es wahrscheinlich dann doch nicht gegeben worden. Aber Sie hatten das Recht auf Ihrer Seite, so sagt man dann.
Also ein Stoppschild überfahren.
Ja. Also ein Aspekt, mir noch eingefallen ist in Bezug auf den Heinz, was der Heinz gemeint hat mit dieser Überregulierung. Ist mir so ein bisschen auch so in den Gedanken gekommen, diese EU-Norm für Bananenkrümmung zum Beispiel. Da fehlt dann auch ein bisschen so die Sinnhaftigkeit. Das könnte auch der Grund sein, warum man irgendwie mit einem Gesetz nicht so viel anfangen könnte.
Also strengt die Kreativität ein, manchmal durchaus auch die Freiheit. Und manchmal fragt man vielleicht tatsächlich auch nach der Sinnhaftigkeit. Was bringt das jetzt in dem Moment, wenn man nur die Regel befolgt? Ja, hätte man nicht durchaus ein bisschen mehr Freiheit auch? Ich habe mal nachgeschaut, es gibt im Internet eine Seite, die nennt sich Juslein hier in Österreich, eine Gesetzesbibliothek. Da stehen die aktuellen Gesetze drin. Aktuell gibt es für Österreich 1202 Bundesgesetze in über 60.000 Paragraphen. Und jedes einzelne Bundesland, Niederösterreich, Oberösterreich und so weiter, hat dann auch nochmal eigene Gesetze, über 300 mit ganz vielen Paragraphen. Die kennt wahrscheinlich keiner auswendig, aber die gibt es. Ja, was denkt ihr denn, wie viele Gesetze gibt es in der Bibel? Du hast ja schon erwähnt, in der Bibel kommt man mit weniger aus. Tragen wir es mal zusammen, wie viele finden wir denn in der Bibel? Jetzt nicht Gebote, sondern Gesetze. Wie lassen sie sich denn unterteilen? Und wie sinnvoll ist vielleicht eine solche Unterteilung? Tragen wir es mal zusammen.
Ich denke an die jüdische Tradition. Die eine Tradition sagt, es gibt 613 Gesetze, sie nennen es Gebote, in der Tora, also in den fünf Büchern Mose. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ne? Ich wüsste auch nicht, ob ich auf diese Zahl kommen würde, aber das sagt man so.
Okay, 613. Gebote jetzt oder Gesetze?
Sie nennen es Gebote. Ich glaube, du würdest es Gesetze nennen.
Okay, interessant. Welche Unterteilung findet ihr denn noch so in der Bibel?
Ja, von den 10 Geboten war ja schon die Rede, nicht? Das wäre sozusagen das Wichtigste, zusammengefasst in mindestens 10 Grundprinzipien. Mhm. Was natürlich nicht bedeutet, dass das jetzt erschöpfend ist. Manche denken, ich halte die 10 Gebote dem Buchstaben nach, nicht? Und das ist das, was Gott von mir will. Ich glaube, der liebe Gott will viel mehr. Aber er hat es in diesen 10 Worten so ausgedrückt, dass es rund verständlich wird. Dann hast du diese Gesetze im Zusammenhang mit dem Staat. Die gibt es auch in der Bibel, so zivile Gesetze verschiedenster Art. Dann hast du die Opfervorschriften im Zusammenhang mit dem Heiligtum, Priestertum und so weiter.
Und noch Zeremonialgesetz, ne?
Ja, kann man da dazu sagen. Und dann, was habe ich noch vergessen? Da gab es noch diese, was rein und unrein ist im Zusammenhang mit Ernährung, Gesundheitsgebote verschiedenster Art und so weiter gibt es auch. Mhm. Aber das ist alles sehr überschaubar. Mhm. Nicht? Also wenn man das auswendig lernen wollte, ich glaube, das würde man schaffen.
Mhm. Okay.
Das könnte ich ausgehen, dass man das noch schafft.
Okay. Im 5. Buch Mose findet man noch ein Königsgesetz. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch ein Kriegsgesetz gefunden, ja, wo geregelt wird, wenn ihr dann vor eine Stadt tretet, dann erst Frieden anbieten und solche Sachen werden da geregelt oder welchem Alter man in den Kriegsdienst ziehen soll. Das ist ein Kriegsgesetz quasi. Ja. Also es sind so 6 bis 7 Gesetze, die man da finden kann. Nun, tja, sind denn Gesetze ewig gültig? Sind die Gesetze, die wir in der Bibel haben, ewig gültig auch heute noch?
Ja, vom Prinzip her schon. Nicht, also da würde ich jetzt sogar Ellen White zitieren, die an einer Stelle sagt, das kann man nachlesen, in diesem Teil Ellen G. White Comments, in diesen ABC-Zusätzen, die es da gibt.
Bibelkommentar, ja.
Da sagt sie, es gibt überhaupt kein Gesetz, das jemals aufgehoben wurde oder seine Gültigkeit verloren hätte, wenn Gott es gegeben hat. Mhm. Das Prinzip, und das ist das, was sie meint, das Prinzip bleibt lebendig. Es kann sich natürlich ändern, nicht? Wenn wir Opfervorschriften haben, dann kommt Jesus, ist selbst das Opfer. Wenn wir Vorschriften haben über den Dienst des Priesters, dann kommt Jesus, ist selbst der Priester. In dem Sinn können Gesetze abgelöst oder umgedeutet werden durch eine neue heilsgeschichtliche Realität. Das sagt ja auch Paulus, nicht? Das war ein Schatten und dann kommt die Erfüllung in Christus. Aber im Grunde genommen ist es nie einfach nur weg. Mhm. Die Beschneidung ist zwar weg, aber sie wird ersetzt durch die Taufe und so weiter. Und man kann eigentlich für alles eine neutestamentliche Entsprechung finden, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr da. Und das zeigt schon, ich glaube, ich sehe das genauso. Wenn in der Bibel Gesetze stehen, müsste man sich immer fragen, worauf zielen die ab? Und genau das hat immer Gültigkeit. Das ist ein Prinzip, das man beachten sollte.
Okay.
Ja, ich glaube, das war das wichtige Wort auch, Prinzip. Ja. Wir haben also Gesetze verschiedener Art. Wir versuchen, die in Kategorien zu fassen, um sie besser zu greifen. Wenn es jetzt wirklich 600 wären, ist das doch ein bisschen viel. Dann haben wir 7 Kategorien, das passt besser. Aber jedes Gesetz, das Gott gibt, fußt ja inhärent auf irgendeinem Prinzip, das das Gesetz ja auch zeigen soll, vermitteln soll. Und ich denke, unsere Aufgabe, die manchmal herausfordernd ist, ist, das Prinzip zu erkennen in einem Gesetz. Mhm. Und das Prinzip hat allgemeine Gültigkeit. Mhm. Und wenn ich es heute in einer Situation anwenden kann, dann gilt das Prinzip natürlich noch. Kann ich es nicht mehr anwenden, dann würde ich sagen, dieses Gesetz gilt nicht. Aber das Prinzip dahinter, warum sollte das geändert werden? Wenn das geändert wird, ist ja auch kein Prinzip mehr. Und oft haben auch andere Gesetze moralische Prinzipien dahinter. Auch im Zeremonialgesetz gibt es moralische Prinzipien. Und es ist zu einfach zu sagen, ja, das Zeremonialgesetz ist abgetan, also beschäftigen wir uns am besten gar nicht damit und setzen uns nicht der Diskussion aus, was sind jetzt die Prinzipien, die wir dahinter sehen? Und was bedeutet das dann für uns?
Okay. Also das Prinzip ist ewig gültig. Ja. Okay.
Und das Spannende ist, viele dieser Prinzipien können wir auch heute in unserer aktuellen Gesetzesgebung ja auch sehen. Es ist auch sehr spannend, dass es da sozusagen eine Verbindung gibt zu gewissen Werten.
Ja, dass also die Gesetze, die heute da sind, da irgendwo drauf fußen. Oder das ist das Fundament dafür.
Mhm. Teilweise zumindest.
Ja, vor allem, weil wir ja im Abendland eigentlich ein christliches Abendland sind und wir diese christlichen Werte oder Gesetze schon mitgenommen haben. Also die werden sich auch finden.
Danke, ja. Jetzt gibt es ja schnell mal so dieses Argument, gerade im Gespräch mit anderen Christen, dass das Gesetz ja, aufgehoben oder aufgelöst sei. Wie lässt sich denn jetzt zeigen, dass es nicht aufgelöst ist, von der Bibel her? Wie würdet ihr da vorgehen? Wie würdet ihr rangehen, zu zeigen von der Bibel her, das Gesetz ist tatsächlich noch gültig? Wir haben jetzt Argumente zusammengetragen, aber gibt es da in der Bibel etwas?
Psalm 119. Psalm 119 ist der längste Psalm und das längste Kapitel, das in der Bibel steht, und ist Vers für Vers, noch dazu poetisch verzahnt, ja, ein Loblied auf das Gesetz Gottes.
Mhm. 8 Verse nach einem hebräischen Buchstaben, das Alphabet durch. Genau.
Also die meisten Christen, die so argumentieren, würden ja eine Dichotomie, einen Gegensatz aufstellen zwischen Altem und Neuem Testament. Dann ist Psalm 119 ein superschöner Text. Aber womöglich schieben die das einfach weg und sagen, es ist altes Testament. Ne? Ja. Jetzt haben wir Jesus Christus, alles ist gut. Wir sind frei vom Gesetz, Galaterbrief. Mhm. Ich glaube, es ist dann schon wichtig, dass man in manche Texte hineingeht, wie Matthäus 5, 17 bis 19.
Kann man das mal lesen?
Ah, okay. Oder andere Texte.
1. Korinther 7 schlage ich vor. 1. Korinther
7. Okay, dann lies mal 1. Korinther 7, ja?
Mach das. Oder das, oder Paulus im Römerbrief, heben wir das Gesetz auf. Ja? Megeneuto mitnichten, auf gar keinen Fall, wo denkt ihr hin? Also es gibt schon einige Texte, die uns hinweisen, hey, denkt doch mal tiefer nach. Ja? Wenn das Gesetz aufgehoben ist und es Gott widerspiegelt, vorher heben wir damit Gott auf. Ist Gott aufgehoben? Mhm. Da würde niemand sagen, ja, natürlich ist Gott aufgehoben durch Jesus. Mhm. Aber wenn das Gesetz mit Gott verquickt ist, dann machen Leute das, wenn sie sagen, wir brauchen kein Gesetz mehr.
Okay, danke. Lies uns mal vor den Text, den du hast.
Ja. Also da sagt Paulus, beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Interessante Zusammenfassung von seiner Seite. Und er bringt ja immer wiederum, nicht Römer 7, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut und so weiter.
Vers 12, ja.
Und wie du gesagt hast, nicht heben wir das Gesetz auf. Wer den Paulus an 2, 3 Stellen so deuten will, als ob er das Gesetz abgeschafft hätte, der muss die Augen verschließen vor vielen anderen Texten des Apostels Paulus, wo er das Gegenteil behauptet. Und das ist auf keinen Fall eine integrale Lektüre der Bibel, wenn man das so deutet.
Okay. Matthäus 5 wurde gesagt, Matthäus 5, Vers 17, mag das jemand lesen, 17 bis 20.
Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht.
Dankeschön. Und wir könnten sicher noch andere Texte dazu anführen, bis hin zu Johannes 14, Vers 15. Mhm. Hast du den gerade, Heinz?
Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.
Genau. Ja. Genau. Ja. Aber ich nehme jetzt noch mal einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Prediger. Mag mal jemand lesen, Prediger 12 und dort Vers 13. Liest du uns den vor mir?
Also Prediger 12.
Und dort Vers 13.
Prediger 12, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Danke. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse.
Dankeschön. Ja, also hier wird zusammengefasst die Summe aller Lehre. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das macht den ganzen Menschen aus. Nun wurden also auch die Israeliten dazu erneut von Mose aufgefordert. Im 5. Buch Mose finden wir das immer wieder. Haltet das Gesetz Gottes. Warum sollten sie das Gesetz halten? Was ist also jetzt Sinn und Zweck des Gesetzes?
Ich meine, grundsätzlich auch in den Gesellschaften, in den verschiedenen Gesetze sollen immer dazu dienen, das Miteinander sinnvoll, fruchtbar, sicher zu gestalten. Nicht? Also Gesetze werden grundsätzlich erlassen, um irgendwelchen Fehlentwicklungen möglichen vorzubeugen, um irgendwelche Missbräuche, die sich einstellen könnten, von vornherein gar nicht aufkommen zu lassen. Also die Absicht mit einem Gesetz ist immer, dass man etwas reguliert zugunsten der Menschen, der Bevölkerung, dass das Zusammenleben eben nicht beeinträchtigt wird. Mhm. Das wäre sozusagen die Grundabsicht. Je nachdem, wo man jetzt lebt und wie man lebt, gibt es natürlich dann eine Möglichkeit oder viele Möglichkeiten, diese Grundabsicht zwar vorzuschieben, aber insgeheim Gesetze zu erlassen, die dann manipulativ verschiedenen anderen Zielen dienen. Das ist das Problem, das wir haben. Nicht? Das haben wir nicht bei Gott, aber das haben wir auf jeden Fall bei den menschlichen Gesetzen.
Das sehen wir auch in der Geschichte, wenn Regeln oder Gesetze erlassen werden, wodurch andere benachteiligt werden.
Also ich denke da an 5. Mose 4, Vers 1. Die Gesetze werden gelehrt, dass ihr sie tun sollt und dann die Begründung, auf dass ihr lebt. Oder an anderer Stelle, ne, haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Also, warum Gesetze halten? Weil das, ich sag mal, das wahre Leben ist, das Leben in Fülle. Ich glaube, Carmen hat das letzte Woche in unserer Runde gesagt, zumindest ist letzte Woche ausgestrahlt worden, das Leben in Fülle haben. Oder auch, was ich sehr interessant finde, in Kapitel 4, Vers 6 steht, damit andere Völker euch als weise und verständig oder einsichtig erachten. Das heißt, wer Gottes Gesetz hält, lernt vielleicht auch selbst Weisheit und Einsicht und wird von anderen, wenn du das machst, auch als weise und einsichtig wahrgenommen.
Hm. Interessant.
Möchte eigentlich jeder sein, ne?
Na klar.
Nehme ich mal an.
Ist ja auch in gewisser Weise ein Auftrag, den das Volk Israel hatte, ja? Zu leuchten und anderen zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Mhm. Gut, also lasst uns lesen. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12 bis 15.
Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist.
Mhm, Dankeschön. Und dann geht es sogar noch weiter. Ja? Beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig und so weiter. Interessanter Text. Also wozu werden wir hier ermutigt? Warum? Gottes Gebote halten.
Ja, damit es uns gut geht. Nicht? Zu deinem Besten, haben wir gehört, nicht?
Immer wieder. Es wiederholt sich. Ja. Gottes Gesetz ist das Beste für uns. Nun wird das Gesetz ja auch Gesetz der Freiheit genannt. Jakobus bezeichnet das so. Wie kann jetzt aber ein Gesetz der Freiheit sein, wenn wir merken, Gesetze schränken uns doch auch ein in dem, was wir tun wollen? Wie erklärt ihr das? Ja, wie kann ein Gesetz der Freiheit sein?
Also eigentlich haben wir ja nur eine andere Alternative. Das ist das Gesetz der Unfreiheit und das Gesetz der Sünde. Und wir können uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Also da gibt es keine Neutralität, da gibt es auch eigentlich nicht wirklich so viele Wahlmöglichkeiten. Also ich habe die Wahl, entweder ich begebe mich auf die Seite Gottes, das heißt, ich halte das Gesetz Gottes, das ist das Gesetz der Freiheit, oder ich begebe mich auf die Seite des Teufels und halte das Gesetz des Teufels, das der Unfreiheit und der Sklaverei. Okay. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen.
Das heißt, die wahre Freiheit in der Bibel ist nicht eine Freiheit, bei der ich tun und lassen kann, was ich will. Denn wenn ich jetzt tun und lasse, was ich will, und mein Wille wäre, ich würde euch verletzen, dann ist das ja für euch nicht schön. Und letztlich ist es für mich auch nicht schön. Also Freiheit in der Bibel ist immer auch orientiert an dem, wozu Gott uns berufen hat, wer wir sein sollen, auch vom Wesen her sein sollen. Und dann muss man sagen, ist das Gesetz, das Gott gibt, tatsächlich ein Gesetz der Freiheit, denn es hilft mir, in dem Bereich, den Gott mir schenkt, zu wachsen, kreativ tätig zu sein, wie ich möchte. Nicht darüber hinauszugehen und mich und andere zu verletzen. Mhm.
Könnte man sagen, Gott schenkt mir die Freiheit, sodass ich dann tun und lasse, was er will.
Und hoffentlich auch, was ich dann will.
Das, was ich dann auch...
Sein Wille, mein Wille wird.
Okay, sein Wille wird mein Wille. Okay. Ist interessant. Schaut mal in 3. Mose 18, Vers 5. Wurde vorhin schon kurz angerissen, aber lesen wir mal, was dort steht. 3. Mose 18, Vers 5. Wer mag den Text mal lesen?
Warum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte? Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben.
Okay, denn, ich bin der Herr. Genau, ich bin der Herr. Also der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Und jetzt haben wir doch aber auch diesen Text in Galater 2, Vers 21. Mag den jemand noch lesen? Galater 2, Vers 21.
Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.
Danke. Gibt es jetzt einen Widerspruch zwischen diesen beiden Texten? Könnte jemand sagen, im Alten Testament, schau, heißt immer wieder, halte das Gesetz, dadurch wirst du leben. Und dann hast du eine Aussage im Neuen Testament, wo Paulus sagt, aber durch das Gesetz finde ich keine Gerechtigkeit. Okay.
Also es ist ja so, im Grunde genommen ist der Aufruf, das Gesetz zu halten, ja theologisch und praktisch so als Aufruf an mich, du machst das jetzt, eine Unmöglichkeit. Und ich glaube, dass Gott genau das will. Er möchte, dass wir erkennen, dass wir das von uns allein aus nicht tun können. Und das ist jetzt dieser Aspekt der Gnade. Dass wir es nämlich dann am Ende doch tun können, entspringt nur der Gnade Gottes. Und Paulus sagt hier den Verdienstgedanken ab in Galater 2, 21. Er sagt ja vorher in Vers 20, dürfen wir nicht übersehen, ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Der Erfolg, dass ich sozusagen ein treuer Gesetzesbefolger bin und dadurch lebe, den verdanke ich praktisch dem Tode Jesu am Kreuz. Und das muss man dazu denken. Und im Grunde genommen war alle alttestamentliche Aufforderung, dem Gesetz treu zu sein, ja auch so gelagert, dass die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, gemerkt haben, ohne eine besondere Gnade Gottes wird das nichts. Umso deutlicher ist diese Aussage, wenn du das Gesetz hältst, wirst du dadurch leben. Denn wenn du tatsächlich dorthin kommst, dass du das Gesetz hältst, lebt Gott in dir. Und wenn Gott in dir lebt, dann hast du das Leben. Mhm. Ja. Und Paulus kann diese Dinge verbinden. Im Alten Testament sind sie nicht so deutlich vor Augen. Da kommt der Appell und dann kommt das Scheitern der Menschen. Aber wenn ihr das nachliest, über alles Scheitern der Menschen, ein Wright schreibt in diesen Büchern zum Alten Testament immer, ja, sie hätten sich nicht so sicher sein sollen, sie hätten mehr nachdenken sollen, sie hätten draufkommen können, dass sie es von alleine nicht können und dann hätten sie gewusst, allein in Gott läge ihre Kraft und so weiter. Es geht immer entlang dieser Überlegungen. Mhm.
Aber ist es der Aufruf, wenn Gott uns quasi ermutigt in seinem Wort, wir sollen sein Gesetz halten, schon von vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn es jemand aus eigener Kraft versucht? Ist das jetzt das Ziel zu erkennen, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht?
Dem Buchstaben nach nicht, nicht. Aber im Grunde genommen sagt Paulus deutlich, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Mhm. Okay. Also was kommt durchs Gesetz? Ich komme drauf, wie weit daneben ich stehe. Das Gesetz als Befreiung, wenn ich jetzt sage, das sei das Gesetz der Freiheit, Befreiung wird ja erst dann, wenn ich mein Leben Jesus übergeben habe und wenn Jesus mich herausgerissen hat von dem Leib des Sünde und des Todes. Paulus, Römer 7, Ende. Wer wird mich erlösen? Nicht? Und dann sagt er, dank sei Christus hat es eben getan. Nicht? Und dieses, was Christus da getan hat, das ist da immer dabei. Und für die Leute, die dann wirklich an den Punkt kommen, dass sie sagen, ja, ich erfahre aus dem Leben mit dem Gesetz Gottes nichts als lauter Segen und dass das Leben dadurch bereichert und schön wird und ich erfahre Freiheit im Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber, dann kannst du die Frage stellen, ja, Freiheit wovon? Ja, vom Zwang zum Bösen. Es gibt schon eine Freiheit, die das Gesetz vermittelt. Es befreit dich dadurch, dass du dich mit Christus verbindest, von dem Zwang des Bösen.
Mhm. Okay. Ich versuche es nochmal für mich so kurz zusammenzufassen. Ich glaube, die Gnade ist das Entscheidende, was es ändert. Die Gnade ändert meine Einstellung zum Gesetz. Denn die Gnade ist nicht gegen Werk und Anstrengung. Das macht man manchmal so gegeneinander. Die Gnade ist gegen Verdienst und auf sich selbst verlassen. Mhm. Dagegen ist die Gnade. Und wenn ich das verstanden habe, dass die Gnade mich befreit von dem, dass ich verdienen muss oder dass ich auf mich verlassen muss, sondern dass jemand anders verdient hat, Christus, und dass er der ist, auf den ich mich verlasse, dann kann ich auch eine gesunde Einstellung zum Gesetz, zu meinen Werken, zu meiner Anstrengung entwickeln. Also das ist für mich wichtig. Gnade ist nicht gegen Werke und ist nicht gegen Anstrengung. Diese Gegensätzlichkeit gibt es so nicht, denn wenn Paulus an manchen Stellen von Werken spricht, die gegen die Gnade sind, dann meint er das Verdienen. Dann meint er eigentlich den Verdienst. Du hast, glaube ich, das auch schon erwähnt. Das ist der Verdienst, der eigene, den Gott da aufs Korn nimmt und sagt, meine Gnade lässt dich anders denken.
Also so der Versuch, mit eigener Kraft, mit eigener Leistung was zu schaffen. Aber es ist doch sein Geschenk, es ist seine Gnade. Okay.
Und auch das Gesetz ist ja auch ein Stück weit Gnade. Mhm. Stellen wir vor, wir hätten das Gesetz nicht. Werden wir dann glücklich? Also, ich kann es mir nicht vorstellen.
Mhm. Auch eine spannende Frage eigentlich. Ne? Würden wir gerne in einem Land leben wollen, wo es keine Gesetze und Regeln gäbe? Das wäre Chaos. Okay, aber jetzt nochmal zu den Texten, die wir gelesen haben. 3. Mose 18,5 sagt er also, wer sie tut, wird leben. Galater 2,21 heißt es, durch das Gesetz kommt ja keine Gerechtigkeit. Wie ist es denn jetzt möglich, durch Gehorsam quasi zu leben, ohne durch die Werke des Gesetzes ewiges Leben verdienen zu wollen? Mit anderen Worten, wir werden ermutigt, nach dem Gesetz zu leben, uns danach auszurichten, es zu tun. Aber gleichzeitig wissen wir auch, mit eigenen Werken schaffen wir es gar nicht. Wir sollen es aber trotzdem tun. Ja, wie geht das jetzt?
Ja, das ist doch das, was der Paulus dann weiterschreibt in Kapitel 3, dass wir unter diesem Fluch stehen, den wir als Fluch empfinden. Und dann fragt er sich, okay, wie funktioniert das? Er hat ja in Vers 12, zitiert er nochmal 3. Mose 18, 5. Und dann kommt die Antwort in Vers 13. Christus hat uns erlöst von diesem Fluch. Das heißt, durch Christus wird das aufgelöst. Diese unmögliche Spannung, die ich nicht schaffen kann. Ich kann nicht vor Gott gerecht werden. Christus ist gerecht geworden. Und weil Christus gerecht geworden ist, befreit er mich. Kann man das so sagen? Er befreit mich zum Gehorsam.
Ja. Das ist Römer 6. Wir können uns aussuchen, wes Knechte wir sein wollen. Nicht?
Bist du ein Knecht? Wie die Miriam vorher gesagt hat. Ne? Also du hast du kannst dir das aussuchen. Und dank Christus kannst du dir es aussuchen. Ohne Christus hättest du nicht einmal eine Wahlmöglichkeit.
Dadurch schenkt er uns auch diese Freiheit. Ja. Okay, aber...
Und auch das Gelingen.
Und das Gelingen, ja, das Wollen und das Vollbringen. Ja, genau. Okay, aber jetzt doch nochmal, wenn uns das Gesetz also nicht erlösen kann, ist das so richtig gesagt? Das Gesetz kann uns nicht erlösen? Oder kann es uns doch erlösen? Aber wenn uns das Gesetz nicht erlösen kann, warum es dann halten?
Ja, nicht wegen Erlösung, ne?
Okay.
Sagen wir so, lösen wir doch das Ganze anders auf. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihn nicht dazu geschaffen, dass er nicht nach seinem Gesetz lebt. Nicht? Also der ursprüngliche Plan Gottes war, er schafft die Menschen, so wie er das ganze Universum schafft, die vielen Wesen überall, die vielen Welten überall. Und die müssen sich nach seinen Prinzipien halten, damit es gut geht. Sonst klappt das ja nicht. Sonst gibt es Chaos und Durcheinander. Und unser Problem als Menschen ist, dass wir halt gesagt haben, nein, wir wollen das lieber anders haben. Wir haben uns anders entschieden. Und jetzt macht Gott durch die Erlösung eine Anstrengung, die quasi göttlich ist, weil nicht menschlich, dass wir so ausgestiegen sind aus diesem Gesetz und ihm nachfolgen, dass wir da wieder einsteigen dürfen. Denn sonst können wir nicht leben. Wer das Gesetz Gottes verachtet, kann nicht leben, weil er alles andere Leben gefährdet. Das heißt, es muss so sein, dass um des Glückes aller Willen das Gesetz Gottes beachtet wird. Wir sind aber ausgestiegen durch die Sünde, durch den Sündenfall. Und durch die Erlösung lässt Gott uns quasi wieder einsteigen. Es ist überhaupt nicht die Frage, ob wir das Halten des Gesetzes brauchen, um erlöst zu werden. Das ist sowieso unsinnig. Wir werden erlöst, damit wir wieder einsteigen können in den Zug, in dem das ganze Universum schon mitfährt, eine Ewigkeit lang. Sonst sind wir nicht dabei.
Okay. Das ist ja im Prinzip eine Win-Win-Situation. Wenn ich das Gesetz halte, dann geht es mir gut, weil das ist das, was vorgesehen ist. Und Gott hilft mir, das Gesetz zu halten, indem er mich unterstützt und ich Freude daran habe, das zu tun, was mir ohnehin gut tut. Also das ist eigentlich das Ideale. Ich verstehe es nur nicht immer so.
Ich finde es immer nur lustig, dass wir sehr oft darüber reden. Also schon oft so oft, dass man sich denkt, müssen wir das noch einmal durchgehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber offensichtlich müssen wir es noch einmal durchgehen.
Sein Heinz. Wille, es ist sein Wille.
Weil es so viele Leute gibt, die auf der einen oder auf der anderen Seite runterfallen von
diesem Weg. Das stimmt.
Die einen, die sagen, hey, wir brauchen überhaupt kein Gesetz mehr. Ne? Wir sind für alles offen und zu tun. Und die laufen ins offene Messer dadurch. Ne? Und für die anderen, die das Gesetz so krampfhaft festhalten, dass sie sagen, ey, wenn du bloß nicht danach tust, dann hast du keine Chance, errettet zu werden und die überhaupt nichts mehr von der Kraft Christi übrig lassen. Und deswegen wahrscheinlich müssen wir immer wieder uns gegen beide Seiten abgrenzen und sagen, bitte bleibt so, wie die Bibel es uns zeigt.
Ja.
Aber es ist schon ein bisschen...
Wir tendieren leider auch dazu, was zu vergessen, was so wichtig ist. Ja. Da auf der gesunden Mitte zu bleiben, ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, ja, wo sind die Grenzen. Wir können auch einen Text zusammen lesen in 5. Mose 9.
Okay.
Das sind ja so die Texte, die wir auch in der Lektion hatten, gerade wenn es ums Gesetz geht. Und in 5. Mose 9 haben wir dort einen interessanten Abschnitt von Vers 4 bis Vers 6, 5. Mose 9, 4 bis 6. Kann das mal jemand lesen?
Ja, da geht es um die Völker, die also weichen müssen, wenn Israel in der Landnahme das Land in Besitz nimmt. Wenn nun der Herr, dein Gott, sie ausgestoßen hat vor dir her, so sprich nicht in deinem Herzen, der Herr hat mich hereingeführt, dieses Land einzunehmen, um meiner Gerechtigkeit willen, so doch der Herr diese Heiden vertreibt vor dir her, um ihres gottlosen Wesens willen. Denn du kommst nicht herein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit, deines aufrichtigen Herzens willen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Heiden um ihres gottlosen Wesens willen, dass er das Wort halte, das der Herr geschworen hat, deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob. So wisse nun, dass der Herr, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Land gibt, einzunehmen, da du auch noch dazu ein halsstarriges Volk bist.
Okay. Also Mose spricht hier ganz direkt und offen mit dem Volk. Und er erinnert sie auch daran, es geht hier nicht um ihre Gerechtigkeit, nicht um ihre Gerechtigkeit willen hat er das getan. Was denkt ihr, warum ist es wichtig, das wirklich nicht zu vergessen?
Wir singen doch das Lied, du bist dem Ruhm und Ehre gebühret. Und Ruhm und Ehre bringe ich dir. Wir dürfen das alles von uns wegleiten, dieses Ruhm und Ehre denken. Und das ist, glaube ich, was er hier meint. Denk, bilde dir nichts drauf ein. Denk nicht, du bist was Besonderes oder so. Sondern überlege, dass das deshalb ist, weil Gott seine Eide hält, weil er ein gerechter Gott ist. Es ist nicht um deiner Gerechtigkeit willen, dass du es kriegst, sondern um seiner Gerechtigkeit willen. Und dadurch, dass er sagt, die anderen Völker müssen raus um ihrer Gottlosigkeit willen, heißt das auch ein bisschen, Volk Israel, wenn du dich für die Gottlosigkeit entscheidest, dann wirst du das auch nicht halten können. Das höre ich da schon ein bisschen raus.
Steht ja, glaube ich, auch geschrieben, dass unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Schmutzig. Aber seine Gerechtigkeit ist sauber und rein. Was denkt ihr noch, warum ist es wichtig, das nicht zu vergessen? Dass es nicht um unsere Gerechtigkeit willen ist, sondern ein Geschenk, eine Gnade. Sein Werk, nicht unser Werk, nicht unser Verdienst.
Im Neuen Testament gibt es das Bild von dem Herrn und von denen, denen er Gutes tut. Und wir sind so im neutestamentlichen kulturellen Umfeld ist das also der Gönner und der Klient, so nennen die das damals. Wir sind die Klienten Gottes, wenn man das so will. Wir sind nur deshalb mit ihm in Kontakt gekommen, weil es da einen Mittler gibt, ja, und die Liebe, die er uns frei zugutekommen lässt. Was ist jetzt unsere Aufgabe, wenn er uns diese Geschenke alle macht? Uns zu rühmen dafür, wie gut wir sind, dass er uns diese Geschenke gegeben hat? Also ein neutestamentlicher, ums Mittelmeer herum lebender Mensch würde sagen, also unsere Aufgabe ist, Dankbarkeit auszudrücken und die Ehre dieses Gönners zu vermehren, wo immer wir sind in der Öffentlichkeit und darauf zu sagen, was für einen wunderbaren Gönner wir haben. Und im neutestamentlichen Sinne andere dazu einzuladen, dass sie sich auch beschenken lassen. Es wäre undenkbar, dass so ein Mensch, der die Geschenkesgnade Gottes bekommen hat, plötzlich denkt, er sei so gut oder er sei gerecht oder irgendwas mit ihm, wäre undenkbar in dieser Kultur. Das wäre die absolute Schande gegenüber das Geschenk.
Okay. Ein sehr interessantes Bild. Dankeschön. Ich denke auch, es ist wichtig, das nicht zu vergessen, dass wir halt uns in Demut üben und nicht im Stolz. Weil wenn es den Menschen hindert, das ewige Leben zu erreichen, dann wird es der Stolz sein. Wir dürfen von Jesus lernen, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Ich fand es sehr interessant, mit euch darüber nachzudenken, über das Gesetz und gerade auch die Bedeutung und die Gnade darüber zu staunen. Und wir haben ja durchaus auch die Psalmen, Psalm 119 wurde angesprochen, Psalm 19 könnte man ja auch erwähnen und Psalm 1, da geht es ja schon los. wo wir ermutigt werden, über Gottes Gesetz nachzudenken, Tag und Nacht. Und wer das macht, der wird verglichen mit einem Baum, der im Wasserbächen steht und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Dazu möchte ich uns alle ermutigen, dass wir da nicht träge werden, sondern auch weiterhin sein Wort zur Hand nehmen und gerne über sein Gesetz nachdenken. Ich lade euch ein, dass wir noch miteinander beten. Ich lade dich ein.
Unser treuer Gott, wir wollen dir dankbaren Herzens sagen, dass wir froh sind, dass du da bist, dass du uns erreicht hast in unserem Leben, dass wir diesen Weg gefunden haben, der deine Nachfolge ist, und bitten dich, Herr, gib, dass wir immer auch eingedenk sind, wo wir herkommen, was wir dir alles verdanken und was für ein Glück dein Wort in unser Leben gebracht hat. Herr, wir bitten dich, bewahre uns vor der Sünde des Stolzes, der Sünde des Hochmuts. Gib, dass wir durch unsere Freundlichkeit und durch unsere Leutseligkeit dich, Herr Jesus, den Menschen in der rechten Weise zeigen können und dass sie auch durch unser Leben, durch unsere Art, wie wir sind, eine Einladung vernehmen, deine Gnade, Herr, anzunehmen, auch für ihr Leben. So wollest du uns heute segnen an diesem Sabbat und uns begleiten. Amen.
Amen. Amen.